Liebe Geschwister, wir wollen zunächst zum letzten Mal, also zum dritten Mal in das Buch Hiob hineinsehen und sagen in kurzen Worten, was bisher passiert ist. Hiob lebte, so sagt man, es ist das älteste Buch der Bibel, vor Abraham, vielleicht noch eine Strecke mit ihm, gemeinsam. Und er ist ein besonders gottesfürchtiger Mann und wenn das älteste Buch ist, dann werdet ihr beim Bibelforschen wiederfinden, dass der Herr Jesus Hiob zitiert und dass der David Hiob zitiert in seinen Psalmen. Das war deren Bibelteile auch anderer gläubiger Männer. Auch der Salomo hat da reingeguckt. Darum würdest du auch in den Sprüchen Gedanken wiederfinden. Und dieses Lied hier ist nicht zufällig. Es ist einmal zur Ehre Gottes, sondern und auch, weil die hatten damals nicht wie wir als wiedergeborene Leute den Geist Gottes mit täglicher Leitung, sondern die hatten die Schöpfung, ein Gottvertrauen, haben Opfer gebracht und einfach ihr Leben einem Gott unterstellt und gewusst, der ist viel größer als ich und irgendwie hält er mein Leben in der Hand und ich werde einmal von ihm entgerettet werden. So sage ich es mal, ohne zu viel zu verraten. Und jetzt passiert Folgendes. Es wird eine faszinierende Situation geschildert, dass der Teufel selbst im Himmel erscheinen darf und die Gläubigen verklagen kann. Ein Gedanke, der im Neuen Testament auch aufgenommen worden ist, Satan, der Verkläger der Brüder. Und wenn unser eigenes Gewissen uns nicht verklagt, dann steht der Satan vor Gott und sagt, guck mal, der Klaus, was der da gestern wieder gedacht hat, getan hat, wie er unhöflich war und unnachdenklich und nicht in der Nachfolge. Und da hat Gott dann sinngemäß gesagt, guck auf Hiob, ein Mann ohne Tadel, der blickt auf mich, der möchte meinen Willen erfüllen. Da hat der Satan gesagt, nee. Der macht das nur, weil er Vorteile davon hat. Du hast den reich gemacht, du hast den Kern gesund gemacht, du hast ihm eine tolle Familie gegeben. Und der ist also eine Leitfigur da in der ganzen alten Welt. Wenn du zulässt, dass ich den mal antaste, dann wirst du sehen, wie der sich von dir abwendet. Und Gott lässt das zu und er sagt nur, taste sein Leben nicht an. Aber alles, was darüber hinausgeht, das heißt, sein Besitz, seine Verwandtschaft, seine Familie, viel Leid, Unfall und Tod. Und er selber körperlich völlig am Ende, er hat sich mit einer großen Scherbe kratzen müssen, hatte also auch noch Ekzem am ganzen Körper, war zu keinem Zeitpunkt irgendwo ohne Schmerzen, ohne Juckreiz. Und in diese Situation hinein kommen drei Freunde zu ihm, die heißen Eliphas, Bildad und Zophar. Und sie sind so entsetzt über diesen Mann, der für sie auch der war der starke Anführer auch von ihnen, dass sie einfach da nur stehen können, vielleicht sogar zum Teil mit Weinen, Leid tragen. Tagelang sagen die kein Wort. Und wie geht das eigentlich weiter? Sie beginnen dann darüber nachzudenken, dass es einen Grund haben muss, warum es dem Hiob so schlecht geht. Und weil die Erwartungen ja in damaligen Zeiten und auch bei Israel irdische Erwartungen waren, auch von Gott formuliert, Ehre Gott, halte das Gesetz, was da noch gar nicht da war zu dem Zeitpunkt, tu meinen Willen, sag ich mal, und es wird dir wohlergehen auf Erden. Und so haben sie dann irgendwie ganz vorsichtig und später etwas frecher ihm gesagt, also das kann nur so sein, lieber Hiob, dass du völlig daneben liegst und Sünde an dir ist, die du verdrängt hast. Denk mal nach. Ist das nicht ganz, ganz, ganz bitter? Und die Zeit wird uns fehlen. Man kann eine ganze Bibelwoche aus diesem wunderbaren Buch machen. Ich sag mal, wenn ihr eure Bibel ruhig aufgeschlagen lasst, da steht in 11, Vers 4 von dem Zophar, ich deute das mal, du bist überheblich, das wird der Grund sein. Also wenn es nicht falsch ist, was du erzählst, dass du Gottes Willen halten wolltest, du findest dich aber irgendwie ganz toll, du bist überheblich, steht in 11 Vers 4 mit anderen Worten. Meine Lehre ist lauter, ich war rein in meinen Augen, aber möge Gott doch reden und seine Lippen gegen dich auftun und so weiter. Ist das bitter, Geschwister? Denn der Hiob, das wird uns im Gesamtzusammenhang gesagt, Er war wirklich darauf aus, stets Gott wohlzugefallen. Du bist gar ein Schwätzer, wird im selben Kapitel etwas später von Zophar gesagt. Und dann schließlich in 11, Vers 13. Wenn du dein Herz fest ausrichtest auf Gott und deine Hände ausbreitest, wenn Böses in deiner Hand ist, so entferne es und lass in deinen Zelten kein Unrecht wohnen. Also orientalisch formuliert, merkst du immer noch nicht, du bist völlig daneben, sonst würde es dir gut gehen. Ist das bitter? Es wird wohl Böses bei dir sein. Peter, kläre das, es wird Böses bei dir sein. Also das ist ein seltsamer Trost. Und wir sind oft genauso. Und darum, ihr merkt das schon, ich lebe davon, das Wort Gottes auch anzuwenden auf mich selber und uns. Das ist auch der Sinn, dass wir verstehen, was damals war. Und dann wissen, was will Herr Jesus uns aus diesem Wort heute sagen. Er hat gesagt, dieses Wort ist Speise für uns alle, die wir auch heute hier zusammen sind. Und der Hiob, der zuckt zusammen und er kann dann nicht mit vornehm Stille sein. Er hat vorher viel erzählt über seine Ratlosigkeit und wie er Gott schätzt. Und jetzt wird er gar zynisch. So was haben wir nicht so oft im Wort Gottes, steht in Kapitel 12. Und Hiob antwortet und sagt, ihr seid wohl die rechten Leute. Mit euch wird wohl die Weisheit aussterben. Das heißt, ihr seid die einzigen Schlauen. Wenn ihr sterbt, ist keine Weisheit mehr da. Auch ich habe Verstand und wie ihr seht, stehe nicht hinter euch zurück. Wer wüsste das nicht? Zum Gespött für seine Gefährten wird der, der zu Gott rief. Und er antwortete ihm und der gerechte Rechtschaffene wird zum Gespött. Dem Unglück gebührt Verantwortung, Entschuldigung, gebührt Verachtung, meint der Sichere. Und so weiter und so weiter. Wie tut das dem Hiob weh, dass er sogar zum Zynismus greift als Antwort? Und wir sehen leider, diese Rede geht dann länger. Wie gesagt, es lohnt sich, die nachzulesen und vielleicht auch zu unterstreichen, was ihr dann irgendwie an Entdeckungen macht. Dann geht es so weiter, dass er in Kapitel 13, Vers 16, nachdem er verschiedene so Gegenbelehrungen mit denen macht, sagt, siehe, er wird mich töten, ich will auf ihn warten. Nur will ich meine Wege ihm ins Angesicht rechtfertigen. Geschwister, ihr merkt, der ist wirklich völlig dagegen. Und in diesen Momenten erhebt er sich über Gott und sagt, also merkst du immer noch nicht, dass du mir Unrecht tust? Und das ist bitter. Und damit bestätigt er in diesem Höhepunkt seiner Schmerzen und dem Runtergedrücktwerden durch diese komischen Freunde, irgendwie, jetzt muss ich mich mal wieder selbst rechtfertigen. Ein falsches Selbstbewusstsein gegen Gott, das kann bei uns auch unter Schmerzen oder unter falscher Selbsteinschätzung geschehen. Und dann sollen wir zum Herrn Jesus fliehen und ihn um Vergebung bitten. Es geht dann noch ein Stückchen so weiter. Und dann kommt nochmal der Allerjüngste in Kapitel 32, mach doch mal mit mir einen Sprung. Der hat die ganze Zeit zugehört. Das ist der vierte Freund. Der heißt Elihu. Und der ist anders. Er ist der Jüngste und er hat natürlich eine Macke. Er meint als Jüngster, dass er sowieso alles besser weiß. Ne? Wir Alten haben ja keine Ahnung. Geschwister, wirklich, das ist auch zum Schmunzeln. Und er macht das auf einem ganz hohen Niveau. Und seine erste Rede ist dann in Kapitel 32. Ich lese mal ein paar Verse dann. Das ist so schön und auch hart. Und jene drei Männer hörten auf, Hiob zu antworten, weil er ja in seinen Augen gerecht war. Ganz bitterer Moment. Die wussten jetzt nicht mehr weiter. Da entbrannte der Zorn Elihus, des Sohnes Bacharels, des Busitas von der Sipparam, gegen Hiob entbrannte sein Zorn, weil er sich Gott gegenüber im Recht betrachtete. Und gegen seine drei Freunde entbrannte sein Zorn, weil sie keine Antwort gefunden und Hiob doch für schuldig erklärt hatten. Also da merkt ihr ein feines Gerechtigkeitsgefühl. Er war der Jüngere im Überschwang, hatte genau zugehört, aber das fand er nicht für richtig, dass die den Hiob für schuldig erklären, obwohl sie keine Gründe wissen. Und dieser junge Mann heißt ja, wie gesagt, Elihu. Elihu aber hatte, ich bin in Vers 4, sich Hiob gegenüber zurückgehalten mit Reden, weil jene, die Älteren an Jahren dabei waren, älter als er, und hat sie reden lassen. Und als Elihu sah, dass keine Antwort mehr in den Mund der drei Männer kam, da entbrannte sein Zorn. Und er redet nun. Ich bin der Jüngste an Jahren, ihr seid Greise. Darum habe ich Angst und fürchtete euch. Fürchtete mich, euch mein Wissen zu verkündigen. Ich sagte mir, er mag erst das Alter reden, soll die Menge der Jahre an Weisheit erkennen lassen. Doch es ist der Geist im Menschen und der Augen des und der Atem des Allmächtigen, der sie verständig werden lässt. Nicht nur die Betagten sind die Weisen, noch verstehen stets die Alten, was recht ist. Darum sage ich, hört auch mir zu. Und dann kommt eben eine ganz lange, wichtige Rede, die wir auch nicht vorlesen können. Aber einige Schönheiten daraus will ich sagen. Wenn ihr weiterlesen wollt, wir sind in Kapitel 32 und da ist es am Schluss in Vers 21. Also zum einen jugendgemäß, Geschwister. Ich muss reden, damit ich Luft bekomme. Das ist wie wir und das vor tausenden von Jahren. Ne? Der junge Mann, ach Mensch, das geht nichts weiter in dieser Gemeinde, es geht nichts weiter in der Familie. Ich muss jetzt mal sagen, wie das voll geht. Wir merken, das ist unerwachsen. Ne? Und doch dürfen wir auch Anteil haben und vielleicht Geduld und Mitleid mit den Jüngeren jeweils. Ich muss reden, damit ich Luft bekomme, will meine Lippen auftun und antworten. Ich werde für keinen Partei ergreifen und keinem Menschen werde ich schmeicheln, denn ich verstehe mich nicht aufs Schmeicheln. Sonst würde mein Schöpfer mich wohl bald dahinraffen. Du aber, Hiob, höre doch meine Reden und alle meine Worte nimm zu Ohren. Siehe doch, ich habe meinen Mund aufgetan. In Gradheit meines Herzens, das sind meine Worte, und lauter verkündigen meine Lippen Erkenntnis. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Atem des Allmächtigen belebt mich. Wenn du kannst, gib mir Antwort, Hiob, und bring sie, stelle dich vor mich hin. Siehe, ich bin vor Gott so viel wie du, vom Lehm nur abgekniffen bin auch ich. Siehe, Angst vor mir braucht dich nicht zu erschrecken, und mein Drängen wird wohl nicht zu schwer auf die Lasten. Hiob, du sagtest doch vor meinen Ohren, und den Laut deiner Worte höre ich noch. Lauter bin ich ohne Vergehen, hast du gesagt. Rein bin ich und habe keine Schuld. Siehe, er erfindet Anlässe zum Widerstand gegen mich. Er hält mich für seinen Feind. Er legt meine Füße in den Block, überwacht alle meine Pfade. Siehe, darin bist du hier nicht im Recht. Antworte ich dir, denn Gott ist größer als ein Mensch. Warum rechtest du mit ihm? Weil er auf seine Worte keine Antwort gibt? Doch auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite. Und man wird es nicht gewahr, im Traum, im Nachtgesicht manchmal. Ich unterbreche wieder. Ihr seht, wie weise doch dieser junge Mann auf Gott und seine Allmacht zurücklenkt und dass wir gar nicht beurteilen können, warum Gott das oder das gemacht hat. Und Geschwister, dann kommt in dem Kapitel im Vers 22 von großer Schönheit eine prophetische Aussage in Richtung des Herrn Jesus, die heißt so: Wenn er da einen Engel bei sich hat, Gott, einen Mittler, einen von tausend, der dem Menschen seine Pflicht mitteilen soll, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, befreie ihn, damit er nicht in die Grube hinabfährt. Ich habe Lösegeld für ihn gefunden. Vers 25 bin ich in Kapitel 33. Sein Fleisch wird frischer sein als in der Jugendkraft. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und der wird ihm gnädig sein. Und er darf sein Angesicht schauen mit Jubel. Und Gott wird dem Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Er hat meine Seele erlöst von dem Abstieg in die Grube und mein Leben darf das Licht schauen. Siehe, das alles tut Gott zwei- oder dreimal mit dem Menschen, um seine Seele von der Grube zurückzuholen, damit er das Licht des Lebens ihn erleuchtet. Merke auf, Hiob, höre zu, schweige und ich will reden. Ist das nicht ganz dramatisch? Und an dieser Stelle haben wir gerade zusammengefasst das Evangelium gehört, das noch tausende Jahre warten würde. Und dann redet dieser junge Mann weiter und ich lese nur zwei, drei Kernverse vor. Hiob, höre, und ihr, Männer mit Verstand, hört zu. Fern sei es doch von Gott, gottlos zu handeln. Das heißt also, das, was Gott hier tut, muss gerecht sein. Fern ist es von Gott, gottlos zu handeln. Und es ist ein Rätsel, aber wir müssen das Vertrauen zu Gott behalten in der schwersten Situation. Gott handelt nicht gottlos, Vers 12. Und der Allmächtige beugt nicht das Recht. Er macht es immer richtig. Wer hat ihm die Erde anvertraut und wer hat den ganzen Erdkreis hingestellt, wenn er nur sein Herz auf sich selbst richtete, seinen Geist und seinem Atem zu sich zurückzöge, Gott, so würde alles Fleisch sofort getötet werden. Vers 16. Und wenn du einsichtig bist, höre dies, schenke der Stimme meiner Worte Gehör. Und so weiter, mit wunderbaren Zwischenbemerkungen, die ich heute nicht lesen kann. Aber ein Schluss aus dieser dritten Rede des Elihu, die steht, in Vers 35, ganz wenige Verse. Und Elihu erhob seine Stimme und sagte erneut, hältst du dies für recht, nennst du das für meine Gerechtigkeit vor Gott? Wenn du fragst, was sie dir nütze, was hilft es mir, dass ich nicht sündige? Ich will mit Worten dir erwidern und deinen Gefährte bei dir sein. Blicke zum Himmel und sieh und schaue den Wolken nach. Sie sind höher als du. Wenn du sündigst, was kannst du ihm damit antun? Werden zahlreich deine Verbrechen, was kannst du ihm hinzufügen? Wenn du gerecht bist, gibst du ihm, oder was empfängt er aus deiner Hand? Und dann hält er noch eine vierte Rede. Da heißt es in 36, Vers 5, Gott ist gewaltig, doch er verwirft niemanden. Er ist gewaltig in der Kraft des Herzens. Er hält den Gottlosen nicht am Leben. Und das Recht der Elenden stellt er wieder her. Nicht wendet er seine Augen ab von dem Gerechten. Und mit Königen auf Thronen, da lässt er sie immer da sitzen, sodass sie erhaben wirken. Dann zeigt er ihnen ihr Tun und ihre Vergehen, dass die Könige sich überheblich gebärdeten. Und er öffnet ihr Ohr für Zucht und sagt ihnen, dass sie umkehren sollen vom Unrecht. Und wenn sie hören und sich unterwerfen, vollenden sie ihre Tage im Glück und ihre Jahre in Annehmlichkeit. Wenn die Könige nicht hören und die Leiterschaften, rennen sie in den Spieß. Vers 15 noch, den Elenden errettet er in seinem Elend und öffnet durch Bedrängnis sein Ohr. Nun endet eine ganze Dekade dort. Der hat die ganzen Reden gehört, hat gemerkt, dass dieser junge Mann viel näher daran ist, Gottes Größe und Souveränität zu beschreiben. Und darum geht es vielleicht als einen der Hauptpunkte hier im Buch Hiob. Gott ist souverän, auch in meinem Leben zu handeln und in deinem. Wir können ihm nicht vorschreiben, was er zu tun hat. Und dann sehen wir etwas ganz Neues. Jetzt redet Gott, so habe ich die Unterüberschrift genannt auf der Homepage. Jetzt redet Gott. Er tut das in vier Kapiteln hier, aber wir lesen auch die nur auszugsweise. Und wir können aber alle zu Hause nacharbeiten. Und Gott redet nicht nur, sondern er stellt dauernd Zwischenfragen an uns. Heute Morgen auch. Und er sagt dann in Kapitel 38, wo warst du, 38, Vers 4, wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mir mit, Hiob. Dann sagt er in Vers 8, wer hat das Meer mit Türen verschlossen, dass es nicht immer wieder nur Überschwemmungen gibt? Das Ganze wird sehr, sehr fein ausformuliert. Und in Vers 11 sagt er, bis hierher kommst du und nicht weiter, sagt er dem Meer. Und hier soll aufhören der Stolz deiner Wellen. Hiob, hast du einmal in deinem Leben dem Morgen geboten? Hast du die Morgenröte ihre Städte wissen lassen, damit sie die Enden der Erde erfasse, sodass die Gottlosen von ihr abgeschüttelt werden? Vers 36, Hiob, bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres und hast den Urgrund der Tiefe durchwandelt? Sind dir die Tore des Todes aufgedeckt worden? Teile es mir mit, wenn du das alles getan hast. Hiob, wo ist denn der Weg dahin, wo das Licht wohnt? Vers 19. Ich springe weiter. Hiob, Vers 22. Bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen und hast die Vorräte des Hagels gesehen? Vers 24. Hiob, wo ist denn der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Der Ostwind sich über die Erde zerstreut. Vers 28. Hat der Regen einen Vater oder wer hat die Tautropfen gezeugt? Aus wessen Schoß kam das Eis hervor? Vers 31 noch. Knüpfst du die Bänder des Siebengestirns oder löst du die Fesseln des Orion? Kannst du die Tierkreisbilder hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den großen Bären samt seinen Jungen? Hast du die Offenbarungen des Himmels erkannt oder bestimmst du seine Herrschaft auf Erden? Ja, zusammengefasst sehen wir an dem Reden Gottes, spätestens hier können wir alle ganz, ganz klein werden. Wer hat das gemacht? Wo bist du gewesen, Peter, Max, Klaus? Bist du der, der das kann? Nein. Wo ist dein Mitwirken? Ist nicht vorhanden. Wo warst du? Und wir sehen mitten in dem Reden Gottes, wie Hiob zusammenbricht und er sagt dann in den wenigen ersten Versen im 40. Kapitel, da antwortete Hiob dem Herrn und sagte, siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dir, o Gott, erwidern? Ich lege meine Hand nun auf meinen Mund, ich sag nichts mehr. Einmal habe ich geredet und will nicht mehr antworten und zweimal und ich will es nicht wieder tun. Da antwortete der Herr, ich bin jetzt in Kapitel 40, Vers 6, da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach, gürte dich wie ein Mann, deine Lendengürtel. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Willst du etwa mein Recht zerbrechen und mich für schuldig erklären, damit du gerecht darstellst? Oder hast du, Hiob, einen Arm wie Gott? Schmücke dich doch mit Erhabenheit und Hoheit. Streue die Ausbrüche deines Zorns umher. Und schau alles hochmütig an und erniedrige es. Du kannst es nicht. Schau alles hochmütig an und beuge es und tritt die Gottlosen nieder. Verbirg sie allesamt im Staub. Kann er gar nicht, der Hiob, ne? Und banne sie selbst an einem verborgenen Ort, dann werde ich dich preisen, Hiob, und weil deine Rechte mir zu Hilfe kommen. Dann kommen diese Aussagen, die oft uns von Kind auf bekannt waren, wie er aus der Tierwelt zitiert mit Krokodilen und dem Leviathan und dass er sie geschaffen hat und er sie beherrscht, diese starken Tiere, die mit diesen riesen Schwänzen alles umhauen können und zerstören. Da heißt es in Kapitel 40, Vers 25, ziehst du den Leviathan mit der Angel, herbei und hältst mit dem Seil seine Zunge nieder? Kannst du einen Binsenstrick durch seine Nase ziehen? Geht alles nicht, ne? Und er macht es doch in einer ganz feinen, göttlich besonderen Art. Dann wird es weiter beschrieben, dass er mit dem Tier überhaupt nichts anfangen kann und er mit dem Tier nicht fertig werden würde. Und er sagt dann in dem weiteren Gott, und dann der Hiob, niemand ist so tollkühn, dass er ihn aufreizt. Und wer ist es, der vor mir bestehen könnte, spricht Gott. Wer hat mir zuvor gegeben, dass ich ihm es jetzt vergelten sollte? Was unter dem ganzen Himmel ist, gehört mir. Das ist gut, dass wir uns das heute Morgen einmal wieder zurufen können gegenseitig. Gott gehört alles. Wir haben nichts produziert. Und wenn, dann hat er uns gesegnet, dass wir irgendwas tun konnten, unsere Familien ernähren konnten. Hiob hat inzwischen erkannt, dass es Gott allein ist, dem Ehre gebührt und er bestimmt, was sein wird und dass er blind war. Und das ist eine große Hilfe auch für uns, die wir oft in Situationen kamen oder kommen werden, wo wir sagen, warum ist das im Moment alles so? Warum habe ich meine Liebsten verloren? Warum habe ich Schmerzen? Warum klappt im Beruf das und das nicht? Warum gibt es hier Probleme in der Ehe? Neben der Seite, dass vielleicht Sünde in unserem Leben ist, die wir dem Herrn sagen und unser Leben ändern, gibt es eben auch immer einen souveränen Weg Gottes. Und mancher schon ist durch Berufsänderungen und durch Krankheit mit Menschen zusammengetroffen, die er sonst nie getroffen hätte. Und dann wird im Nachhinein klar, das waren Gottes Wege in meinem Leben. Hiob kann dann nur ganz demütig antworten hier im letzten Kapitel des Hiobs-Buches, da steht dann in 42 Vers 1, und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts, sagt Hiob von sich selbst. Und verstand doch nichts, obwohl ich meine Meinung da ausgebreitet habe. Es waren Luftblasen, könnten wir heute sagen. Dinge waren zu wunderbar für mich und die ich nicht kannte. Höre doch, oh Gott, und ich will reden. Ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Ist das nicht eine wunderbare Aussage? Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen, darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Und es geschah, nachdem der Herr jene Worte vorher zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Petamiter, mein Zorn entbrannt gegen dich und deine beiden Freunde, also die ersten drei, ne? Der vierte wird gar nicht mehr erwähnt, der hat im Auftrag Gottes einiges Klare weitersagen dürfen. Denn ihr habt über mich, über Gott nichts Wahres geredet, wie über meinen Knecht Hiob. Und nun nehmt euch 7 Jungstiere und 7 wieder und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Und Hiob, mein Knecht, soll für euch Fürbitte tun. Ihr merkt, der Hiob ist völlig wiederhergestellt. Gott hat ihm vergeben und die Freunde sollen sich quasi nicht nur bei ihm entschuldigen, sondern der Hiob wird ihr Priester, der vermittelt, Hiob soll für euch Fürbitte tun. Welch eine ganz besondere Zeit. Die meisten von euch, wenn man sie nachts wecken würde, würden sagen, der schönste Vers ist da von Hiob, dass er erkennt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte auf dieser Erde stehen wird. Das heißt, er wird als Letzter steht, der hat die anderen niedergemacht, der ist der Herrscher, der hat nicht zufällig überlebt. Aber hier stehen weitere wunderbare Sachen, die ihr heute Morgen gehört habt. Und ein ganz wunderbarer Ausklang ist hier, der uns vielleicht überrascht und von großer Schönheit ist, da steht am Schluss 42, Vers 10. Und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Der Herr wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Das heißt, er hat das jetzt gemacht, was Gott ihm vorher auftrug. Die kamen wirklich näher zu ihm, haben zusammen wahrscheinlich geweint und gelacht und sich entschuldigt, aber vor Gott gesagt, vergib unseren eigenen Hochmut. Und der Hiob ist da integriert. Der hat nicht gesagt, also geht mal nach Hause, ich will euch gar nicht mehr sehen, ich bin hier der Chef. Nein, er hat sich irgendwie mit denen nochmal eins gemacht und hat für sie vermittelt. Der Herr wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Ach Geschwister, und der war so sauer über die und der war so fertig, dass gar keiner mehr Mitleid hatte. Der hat denen in die Augen geguckt und hat gesagt, die drücken dauernd eigentlich aus, du bist ein Sünder, du merkst das nicht, du bist hochmütig, du merkst das nicht. Und jetzt musste er diese vertreten vor Gott, er war ihr Priester geworden. Der Herr wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Lasst uns das lernen, dass auch die in unserem Umfeld manchmal schwierig sind, in Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule oder auch in der Gemeinde. Bete mal für deine Brüder und Schwestern. Es durchlüftet deine ganzen Gefühle auch, dein Wissen. Die letzten Verse in diesem Brief heißen dann, der Herr vermehrte alles, was Hiob hatte, und auf das Doppelte. Da kamen sie zu ihm, alle seine Brüder und seine Schwestern, alle, die ihn früher gekannt hatten, aßen mit ihm Brot in seinem Haus, bekundeten ihre Teilnahme und trösteten ihn, wegen alles Unglücks, das der Herr über ihn hatte kommen lassen. Und sie gaben ihm jeder eine Kesita und einen goldenen Ring. Und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und er bekam 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Gespanne Rinder, und so weiter. Und dann heißt es am Schluss zur Information für uns, Hiob lebte nach diesen Ereignissen noch 140 Jahre. Und so ist der Herr. 19 Vers 25 findet ihr es, wenn ihr es nicht sowieso wisst. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte auf dieser Erde stehen wird. Und nochmal den anderen Vers, den ich irgendwie neu entdeckt habe. Der Herr wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde fürbitte tat. Lass uns das neu lernen, dass wir füreinander beten, auch für die, die wir menschlich nicht so sympathisch finden. Und der Herr hilft uns, dass wir plötzlich ganz anders über sie denken. Wie gut haben wir es, dass wir durch den Heiligen Geist täglich Leitung und Anstöße bekommen. Aber daneben ist unsere Oberflächlichkeit oft. Und der Jesus hilft und er lohnt unseren Glauben. Und in Wirklichkeit kennt er unser Leben an jedem Tag, auch deins und meins. Der segne euch in der vor uns liegenden Woche. Ich spreche jetzt das Schlussgebet und danach spielt Marvin Lied 429, wie groß ist mein Gott. Lasst uns aufstehen. Herr Jesus, wie gut bist du zu uns? Und wir merken es oft gar nicht. Und wenn es eine Strecke von Tagen oder gar längere Zeiten sind, sind wir verwöhnte Leute und sind irgendwie anfechtbar, dass wir gar nichts mehr aushalten, sind nur noch mit uns selbst beschäftigt. Bitte, Herr Jesus, auch heute Morgen, vergib uns unseren Egoismus und unsere Kurzsichtigkeit. Danke, dass du über Hiobs Leben uns etwas weiter blicken lässt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und Herr, auch diese andere Erkenntnis, dass wir Fürbitte tun für unsere Geschwister, auch da, wo wir vielleicht Probleme innerlich hatten. Danke, Herr, dass du deine Gemeinde gegründet hast und dass sie jetzt so viel, dass sie zwei Jahrtausende überwunden hat. Und du hast gesagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Danke noch einmal, Herr, für diesen Tag des Heils. Danke für dein Versprechen, dass alle, die an dich glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Danke aber auch, dass du lohnst, wenn wir Fürbitte tun für Freunde und Feinde, wenn wir Fürbitte tun für alle um uns her. Herr, du möchtest, dass auch ihr Herz und ihr Leben gelabt wird, dass sie dich preisen. Amen.